Ich weiß nicht, ob ich einen Plan habe, aber ich habe eine Vision und die heißt, ich will gesund alt werden.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienhaltung, zu einer weiteren Folge Plan B Ideen für die moderne Landwirtschaft. Live von der Agritechnica 2025 in Hannover. Jetzt in der Halle, ja, wo sind wir denn überhaupt? 11?
Wir sind in Halle 11.
Am Stand der Firma Güttler, aber wir wollen hier nicht über Bodenbearbeitung oder Grünlandbearbeitung reden, sondern, Thilo, wer ist unser Gast?
Ja, Thomas, moin moin. Wir haben heute eine kleine Premiere, denn wir haben heute quasi eine Fortsetzungsfolge. Zum zweiten Mal bei uns zu Gast, vor 2 Jahren ziemlich genau, hatten wir die erste Folge mit Stefan Leichenauer vom Lauterbach Hof. Und es geht um das Thema psychische Erkrankungen in der Landwirtschaft, alles so, was sich um dieses Feld bewegt. Und ja, das wollen wir hier am Güttlerstand einmal mit dir quasi besprechen, was sich da so in den letzten 2 Jahren getan hat. Und ich glaube, du hast eine Menge zu erzählen. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Vielleicht noch mal kurz für unsere Zuhörer die obligatorische Frage, wer bist du, was kannst du?
Ja, erstmal vielen Dank, dass wir das wieder hinbringen nach 2 Jahren. Schon gesagt, Stefan Leichenauer vom Lauterbachhof. Ich sage immer, ich bin der Salizämme. Das wurde zu meinem, wie euer Moin Mann oder die gepflegte Familienunterhaltung. Ich habe daheim in Landwirtschaft betrieben mit Ackerbau, Bullenmast und Grünland. Und hatte nach Hofübernahme und sonstigen Geschichten zu Hause 2016 dann der Burnout, wo wir letztes Mal intensiv drüber geredet haben, und habe mich dann da dazu entschieden, zum sagen, jawohl, ich oute mich. Und es war der richtige Weg, mich zu outen, weil es war einfach auch für meine Familie, für meine Frau, für meine Kinder der richtige Weg, zum damit offen umgehen. Und da hat sich doch seit damals, wo das noch ein Tabuthema war, ist es heute so, dass es vom Tabuthema wegkam und wir offen darüber redet und mir das jetzt auch in Baden-Württemberg geschafft haben, dieses Thema aus der Tabuzone rauszuholen, dass Bauernverbände, Landfrauen, Landjugend, Kirchenverbände und das Ministerium jetzt das Thema aufgenommen haben und wir da richtig oder einiges erreicht haben miteinander.
Ja, das war damals ja vor 2 Jahren hier auf der Agritechnik eine Folge, die mich auch wirklich sehr, sehr bewegt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, und die auch lange nachgeschwungen hat, auch so mit deiner Offenheit, weil wir eigentlich eine Geschichte haben, die uns auch so ein bisschen dann in dem Fall, was das Feld angeht, so ein bisschen verbindet. Eine Folge, die für mich wirklich auch immer ein Glanzlicht war. Und aber erzähl mal ein bisschen, was hat sich so seitdem getan? Also es ist ja weitergegangen, ne? Also
ja, es ist weitergegangen. Ich sage jetzt mal, ich bin ja da öfters mal unterwegs über das SVLFG. Oder nach eurem Termin war ich ja letztes Jahr bei der DLG auf dem Stand. Bin ich heute auch nochmal, wo das Thema mentale Gesundheit kommt. Und dann hat man gemerkt, wie immer mehr Landwirte, vielmal die Landwirtinnen, also die Frauen waren eigentlich die es gemerkt haben, auf dem Betrieb stimmt was nicht, auf mich zukommen sind. Und die Frage war immer, wie hast du gemerkt? Wie hast du gemerkt, du hast was oder der Burnout? Ich glaube, meinem Mann geht's auch so. Und dann hat man das gesehen, okay, da ist was, und ich sage jetzt mal, der Knackpunkt oder das, ja, wo das Fass zum Überlaufen gebracht hat, aber ich sage immer, es ist nicht der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, sondern alle Tropfen davor, dass es voll wahr ist. Und das war, wir haben bei uns in der Region leider 4 Suizide gehabt, 3 bei Veterinäramtskontrolle. Oder ja, 2 aktuelle, wo das Veterinäramt noch auf dem Hof war, 1 nach einer Kontrolle und 1, weil es einfach nicht passt hat. Und bei uns im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg, haben wir jetzt 8 offiziell bestätigte Suizide, wo es einfach nicht mehr weiterging auf dem Hof. Und das war dann so, dass ich mir das damals zur, ich will jetzt nicht sagen Aufgabe, aber doch ist zur Aufgabe gemacht habe, dass einer zu viel ist, 18 viel zu viel und dass wir da schauen müssen, wie bekommen wir das hin. Und haben dann da wirklich im Ministerium angeklopft und gesagt, wir müssen jetzt endlich was machen.
Was sind denn die Anzeichen? Wenn du jetzt sagst, du hast da 8 oder ihr habt 8 akute Fälle, mit denen du dich ja wahrscheinlich dann auch entsprechend auseinandergesetzt hast bei euch in Baden-Württemberg. Kann man das so, ja pauschal ja wahrscheinlich nicht, aber vielleicht so ein paar Beispiele, was alles so zusammenkommt, damit es so weit kommt?
Ja klar, ich sage immer, der sogenannte politische Druck auf viele Betriebe ist gigantisch, weil da regen wir uns alle drüber auf und können vielmal nichts machen. Dann ist es vielmal der gesellschaftliche Druck. Da machen jetzt wir drei ja viel mit Öffentlichkeitsarbeit. Aber natürlich auch die Betriebe wachsen, also in Süddeutschland die familiengeführte Betriebe wachsen. Und beim Wachstum vergessen sie einfach sich selbst. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, jeder Schlepper kriegt einen Ölwechsel nach 500 Stunden. Wann machen wir unseren Ölwechsel? Und ich hatte jetzt auch hier auf der Messe, bin jetzt heute der 6. Tag hier, schon 4 Besucher, wo dann gekommen sind, um die Güttlermaschine rumgelaufen sind und nachher zu mir gesessen sind und da kann ich dich mal was fragen. Und wo du dann so richtig gemerkt hast, ist es abgefallen. Und wenn man mal in so einer Messehalle mit so vielen Leuten so Thema anspricht, sieht man eigentlich schon, wie wichtig das ist. Und das haben wir eben bei der Württemberg dann geschafft, dass das Ministerium jetzt gesagt hat, jawohl, wir müssen was machen. Wir müssen Landwirte nicht nur an der Kontrolle oder auf dem Amt abholen, sondern wir brauchen Personen, wo sich du oder ich hinwenden kann. Hört her, ich habe ein Problem. Oder wo aus Veterinäramt ruft dann mich an, jetzt, wie es so will, heute Morgen hat mir ein Veterinäramtsleiter angerufen und hat mir gesagt, du Betrieb Meier Müller, haben wir das und das Problem, könntest du den mal besuchen? Also wir haben es geschafft, dass auch die Ämter und die Berufskollegen jemanden haben zum Anrufen. Es ist dann keine Anzeige, weil wenn ich auf dem Amt anrufe, sondern es ist eine Hilfe. Und das hat bei uns wirklich im Land Baden-Württemberg, sind wir jetzt da dran, um das aufzubauen, dass wir wieder auf Augenhöhe mit der Verwaltung arbeiten können.
Ja, du sprachst ja die Veterinäramtskontrollen an und du sagtest, es gab 2 akute Fälle quasi, die auch im Suizid geendet sind. Ich glaube, das ist natürlich deutlich komplexer. Also der Suizid ist ja jetzt nicht die direkte Folge wahrscheinlich der Veterinäramtskontrolle, sondern das ist natürlich eine ganz, ganz lange Geschichte, die dahinter steht. Ich weiß nicht, ob die Frage so richtig ist, aber wo ist eigentlich da so der Fehler? Also, dass das Veterinäramt dann irgendwann auf den Hof kommt, aufgrund einer Anzeige oder warum auch immer, das sind ja Dinge, mit denen müssen wir immer rechnen. Aber wo haben wir verpasst, was zu erkennen und wo kann man da früher rein?
Verpasst hat es das Land Baden-Württemberg bei der Verwaltungsreform, wo die Landratsämter von der Beratungsbehörde zur Kontrollbehörde wurden. Und es ist ja so, ein Veterinäramt ist nur noch eine Kontrollbehörde. Und wenn das Veterinäramt jetzt diesen Anruf kriegt von irgendwer, müssen sie da hin. Und nach einer Kontrolle muss ein Vollzug oder es muss ja was rauskommen. Und das ist jetzt eigentlich der wichtigste Punkt, dass die Kontrolle, die müssen stattfinden. Wir kriegen da Gelder dafür. Also, aber es muss mit Maß und Ziel, es muss auf Augenhöhe stattfinden und es muss so sein, dass die Personen keine Angst haben, wenn das Landkreisauto auf der Hof fährt oder das Kontrollauto. Und da ist jetzt so, dass wir jetzt die Forderung gestellt haben und die wird auch politisch gerade umgesetzt, dass die Behörde Kontroll- und Beratungsbehörde wieder wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also bei uns ist ein Landratsamt oder Veterinäramt, die kontrollieren nur noch und eine Kontrolle folgt den Vollzug. Also entweder ein Strafzettel oder wenn es ganz dumm läuft, auch ein Tierhaltungsverbot. Und wenn es eine Beratungsbehörde ist, zum Teil können sie dann sagen, also Stefan, du hast jetzt schmutzige Bulle, du musst mehr einstreuen, du musst im Management, im Stall was machen oder der Milchviehhaltung, du hast die Zellzahlen passen nicht oder die Keimzahlen passen nicht, du hast jetzt ein halbes Jahr oder Vierteljahr Zeit, um das wieder in den Griff zu kriegen. Dürfen sie aktuell aber nicht machen, sie müssen kontrollieren, sie müssen anzeigen. Und das ist dann vielmals das Problem, dass wir niemanden haben, der uns in dieser Situation hilft.
Das ist ja ein allgemeines Problem, was wir immer wieder bemängeln bei den Behörden, dieses Vorgehen von oben herab quasi. Einfach nur sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht und dann, wie du sagst, sofort mit den Sanktionen zu wedeln. Meinst du, es würde ja wahrscheinlich helfen, aber es ist ja mit Sicherheit nicht der einzige Hebel, an dem wir ansetzen können, die Verwaltung. Also es sind ja mehr Sachen. Also welche Anzeichen? Oder du sagst ja, Frauen kommen zu dir und fragen, wie man es merkt. Du sagtest, hier auf der Messe kamen Leute an bei dir und meinten, sie würden dich was fragen oder sie hätten vielleicht ein Problem. Woran merkt man es, dass irgendwas nicht stimmt? Also es ist ja nicht nur die Kontrolle von der Behörde, es fällt ja mehr damit rein. Und dann irgendwann die Situation, wo man merkt, irgendwas stimmt hier nicht.
Also merken tut man es ja bei sich selbst am schnellsten. Man wird unkonzentriert, man wird hibbelig, man ist einfach, man fängt alles an und hört nichts auf. Also das war bei mir so, man hat viele Baustellen, wo man vorher schiebt. Und ich sage es immer so, man wird grätig, man wird krantig, man ist einfach kurze Zündschnur. Aber wo merkt es mein Nachbar, wo merkt es mein Kollege? Ich sage immer, wenn einer in einem Verein tätig ist, wo immer da war und kommt mal 4-5 Wochen nicht mehr in die Feuerwehrprobe und in die Musikprobe, dann muss ihm doch schon einmal auffallen, hey, da ist was. Oder mir in der Landwirtschaft merkt es, wir sind am Ernten, Säen, Mähen, egal was, und der Nachbar ist immer hinterher, weil er einfach, die Organisation passt nicht mehr. Und da dann den Mut mal zu haben, zum Nachbar sagen, gehen und sagen, Thomas, kann man dir was helfen? Klappt's nicht, ist was. Und ich glaube, das sind eigentlich die Anzeichen. Punkt 1, wir sind alle so groß, wir sehen jetzt vielleicht vielmal nicht mehr. Und Punkt 2, wir haben den Mut nicht, zum Nachbar gehen und was sagen. Und ich als Beispiel hatte dieses Frühjahr, oder Anfang Sommer der Fall, dass mir ein sehr guter Freund angerufen hat von einem jungen Betriebsleiter und hat gesagt, du, könntest mal gucken, im so und so geht's nicht so gut, da ist was. Und sage, wieso gehe ich jetzt selber hin? Ich traue mich nicht. Und dann bin ich mit ihm, also mit den zwei besten Kollegen von ihm, die haben sich dann abgesprochen, weil einer alleine hat sich getraut, sind wir dann zu dritt hin, ich als Moderator und die zwei, wo dann sind wir bei dem in die Küche gesessen und wo mir dann gesagt haben, wir machen uns Sorgen um dich. Hätte ja wirklich so der. Hat man gemerkt, wie ihm eine Last abfällt. Und der hat dann wirklich, wir haben einen Kaffee getrunken, hat gesprudelt und uns erzählt, seine Frau ist noch dazu gesessen. Und er war wirklich dann froh, dass die zwei Kollegen, also er alleine hätte mir das nie erzählt, wenn ich komme, wer mit den zwei Kollegen war und so. Wir haben ihm gesagt, wir machen uns Sorgen um ihn. Und das war eigentlich für ihn so, es macht sich jemand Sorgen um mich. Also so als Lob. Und das war eigentlich dann auch der Punkt, wo wir ihm dann helfen konnten. Und da war es jetzt so, er hat sich dann krank schreiben lassen, das haben wir dann in dem Gespräch hinbracht. Er hat sich dann dazu erkannt, jawohl, ich habe Burnout, ich bin leer. Und hat dann einen Betriebshelfer bekommen, das haben wir jetzt auch dank der SVLFG, dass er dann einen Betriebshelfer bekommen hat und hat jetzt wirklich über 3 Monate hinweg einen Betriebshelfer-Kit und hat mal Luft holen können, hat die Milchviehhaltung in den Griff gebracht. Und da hat man dann doch gesehen, wären wir nicht zu ihm, ich weiß nicht, was passiert wäre.
Ja, du sprachst ja auch so das Thema der Familie an, die natürlich so ein bisschen mit hingucken kann. Ist natürlich auch wahrscheinlich nicht immer einfach, weil auch, ich sag mal, der Ehepartner oder die Ehepartnerin ja auch oft im eigenen Leben so ein Stück weit vielleicht auch gefangen ist und manchmal dann auch gerade auch so betrieben in der Menge der Arbeit viele Dinge einfach untergehen, weil einem selber irgendwie die Zeit fehlt. Und ich glaube, wir haben dadurch, dass wir es hinter uns haben, sind wir natürlich anders selbstreflektiert. Wir gehen mit solchen Themen anders um. Deswegen würden wir wahrscheinlich eher merken, wenn sich mal wieder was anbahnt und können da eher gegensteuern. Aber wir haben jetzt bei uns auch im Land oder im Kreis auch einen Fall gehabt. Und ich meine, es war ein alleinstehender Landwirt. Und ja, wenn die, so wie du sagst, schon so ein bisschen isoliert sind, also nicht mehr in der Feuerwehr und so weiter, ne? Ja, wo kann man da ansetzen? Das ist ja so wahnsinnig schwer, wenn man die eigentlich auch gar nicht so vor Augen hat, so gar nicht im Fokus hat. Und dann kommt auf einmal dieser Hammer der Kontrolle, ne? Denn, also das kann ja eigentlich nur eskalieren. In dem Fall würde man wahrscheinlich fast sagen, okay, ist besser, dass es da irgendwo einen Cut gibt. Aber ja, eigentlich müssten wir doch viel früher an die rankommen.
Also wir sind jetzt in Baden-Württemberg, das früher ankommen, dank unserer, muss jetzt wirklich den Namen sagen, Ministerialdirigentin, der Frau Kling dran, dass wir Punkt 1, das jetzt in der Ausbildung ist es zu früh, aber da wird das Thema in der landwirtschaftlichen Ausbildung, dieses Thema Burnout, dieses Thema Hamsterrad, also auch einem jungen Landwirt mit 16, 17 zu erklären, hör her, Schlepper fahren schön, kannst auch 3 Tage Schlepper fahren am Stück, du kannst auch 5 Tage, aber pass auf dich auf. Und dann ist das Wichtigste für uns in der Fachschule, Techniker, Meister, also in der weiterführenden Schule, wo sie dann zum Betriebsleiter erzogen werden, dass da die Thema seelische und psychische Gesundheit, ich will jetzt nicht sagen Hauptfach gibt, aber dass es da in alle, also bei uns ist die Winterschule 3 Jahre, der Techniker 2 Jahre, dass es da Bestandteil wird. Meine Forderung ist, 20% des Schulalltages muss sich über das Thema drehen. Und dass diese Personen, also das ist jetzt ein Versuch, alle, die ein Referendar machen, also die auf ein Amt wollen, dürfen oder müssen, ist meine Forderung, 3 Tage mit den Meisterschülern, die machen so Grundkurswoche, also 2 Grundkurswochen, dass die mit denen in den Raum gesperrt werden. Weil die jungen Referendare sind jung, die jungen Landwirtschaftsmeister, Meisterinnen angehen, sind jung. Und dass die voneinander, dass ein eingesessener Junglandwirt dem eingesessenen Referendar mal sagt, so geht es bei uns ab, dass die irgendwie vom gleichen Alter mal hören, hey, wir sind gut, wir können das, aber seelische Probleme haben wir. Und wenn ihr vom Amt dann noch kommt und uns eine auf den Deckel haut, haben wir ein Problem. Weil ist ja vielmals das Problem, theoretisch ja, praktisch nein. Tierhaltung, wisst ihr alle, wenn ein Veterinär auf den Betrieb kommt mit Tierhaltung, er findet eigentlich immer was. Ohne geht's nicht. Und das müssen wir hin und da müssen wir wirklich in der Ausbildung anfangen, bei den Referendaren, wo nachher in höheren Dienst gehen, aber auch bei den Landwirtskindern. Und das auch nicht zum Tabuthema machen, sondern dass ein Sohn heimkommt oder Tochter heimkommt und sagt, du, wir haben das Thema gehabt, schwätzt am Abend drüber und dann vielleicht mal so durch die Runde guckt und was macht der Papa, was macht die Mama? Weil auch da, ich sag's immer, Kommunikation zu Hause ist das A und das O, um solche Sachen erkennen und frühzeitig zu erkennen, wenn man miteinander redet.
Jetzt finde ich das bemerkenswert, dass ihr diese Ministerialdirektorin, von der du da gesprochen hast, so weit gekriegt hat, dass sie da wirklich den Fokus in den Behörden drauf gelegt hat und gesagt hat, Leute, achtet da drauf, geht als Service-Dienstleister, als gleichwertiger Partner auf Augenhöhe auf die Betriebe, damit wir da solche Probleme nicht kriegen, beziehungsweise damit wir sie aufdecken. Und ich weiß nicht, die Beamten in den Veterinärbehörden, sehen die das selber, beziehungsweise rufen die dich auch an, wenn sie denken, ich war auf dem Betrieb, da könnte es ein Problem geben?
Ich sage jetzt mal, Frau Kling sagt immer so, es treffen sich an einer Kontrolle 2 Menschen. Und so muss man das auch sehen. Der eine Mensch hätte einen Auftrag und der andere Mensch hätte Leidenschaft, Landwirtschaft. Es treffen sich 2 Menschen. Und das Veterinäramt ruft mir an, aber ich muss das jetzt wirklich sagen, es gibt auch leider noch einen Datenschutz. Und das ist jetzt das Problem, wo wir da noch haben. Auf der Messe steht da vorne so ein Schild, hier werden Film- und Tonaufnahmen gemacht. Jeder sagt, ja, ist egal. Und das ist dann immer die Situation, dieser blöde Datenschutz da dazwischen. Aber wir müssen jetzt hinkriegen, dass wenn es um ein Menschenleben geht, sage ich jetzt mal so, um eine Person, um einen Betrieb, dass uns der Datenschutz egal ist. Und das ist dann auch die Aufgabe von mir jetzt oder die Leute, die mir einstellen, dass wenn wir eine Information haben, dass wir die dann auch so vertraulich behandeln, wie sich's gehört will. Dass diese Personen dann nicht nur irgendwo bloßgestellt werden. Also das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Wenn ich als Beispiel jetzt sage, der hätte wieder der Meier Müller, da war ich gestern, als so ein Idiot, der hätte seinen Laden nicht im Griff, dann wäre das ein Rohrkrepierer. Also das muss man wahnsinnig aufpassen. Und das ist das wirklich, also dieser Datenschutz ist ein Problem. Aber wir schaffen es dann wirklich, dass wir, wenn wir den Betrieb besuchen, die Ämter untereinander spreche, ich sage jetzt mal, wenn einer ein Veterinäramtsproblem hat, ist vielleicht das Problem auf dem Landwirtschaftsamt nicht weit weg oder umgekehrt. Es kann doch nicht sein, heute kommt das Veterinäramt, morgen kommt das Landwirtschaftsamt und dann ist ganz aus. Dass diese sagen, wir haben wieder der Meier Müller Leichenauer kontrolliert, da haben wir ein Problem, wie sieht es bei euch aus? Und das hat man halt auch, die untereinander haben auch nie mehr miteinander geredet und das war auch ein Problem.
Wie habt ihr das denn jetzt oder wie hast du das denn hingekriegt, dass diese Ministerialdirektorin sich die Zeit genommen oder dir zugehört hat und das Problem aufgenommen hat? Das ist ja eine Nummer, die wir eigentlich, ich glaube, also ich würde jetzt fast behaupten, dass was du gerade erzählt hast, dass die Behörden sich als Dienstleister oder als Partner sehen. Ich würde behaupten, das ist einzigartig. Also bei uns, weiß ich, läuft es in den meisten Landkreisen deutlich anders. Und da hinzukommen, dass man, ja, wie können andere da hinkommen, wo ihr jetzt schon seid?
Also wir haben es geschafft, Punkt 1, leider durch die Suizide. Man hat gesehen, es ist Handlungsbedarf. Also es kann so nicht weitergehen. Sag jetzt mal, jedes Menschenleben, das wir nur mal haben, das ist 1 zu viel. Und dann mit Gesprächen offene. Also wir haben jetzt, sag jetzt mal, erstmal richtig giftig diskutiert miteinander, weil Veterinäramt, das brauchen wir nicht, und wir können das, wir sind gelernte Landwirte. Und dann aber wurde der Ton immer ruhiger und wir haben eigentlich erstmal alle Dampf ablassen. Das Veterinäramt hat über das Landwirtschaftsamt geschumpfen, über den Landwirt geschumpfen, wir haben über die geschumpfen. Und dann sind wir mal ruhiger geworden und dann war es dann aber nachher so, dass wir dann durch das offene Gespräch und durch die Wahrheit mal sagen zu dürfen. Weil ich sage immer, ich habe das selber am eigenen Leib erlebt. Ich hatte mal ein großes Maul gegen die Veterinärin und am anderen Tag hatte ich eine Kontrolle.
Ja, Klassiker.
Klassiker. Und dann hätten wir dann da wegen Bauchweh und da war es wirklich so, dass ich da wirklich mal auf der Putzkauer habe, meine Kollegen mit und dann aber nachher alle wenn sie gesagt haben, eigentlich habt ihr recht, aber Gesetz, Pflicht, Ordnung, haben wir gesagt, ja, aber jedes Gesetz hat ihren Rahmen und dann hat wirklich das Ministerium und auch die Oberveterinäre, also wenn ich sehe, wenn wir den runden Tisch hatten, das waren 40 verschiedene Institutionen an einem Tisch und wir haben es hingekriegt, dass die 40 einstimmig das abgestimmt haben. Wir haben Baden-Württemberg bekommen jetzt 250.000 Euro für 4 bzw. 5 Stellen, 4-mal Landwirtschaft, 1-mal Weinbau, dass wir solche Landwirte, Not nennt sich das, solche Kümmerer einstellen. Und es war wirklich, sei es kirchliche Vertretungen, Maschinering, sogar die Landestierschutzbeauftragte saß am Tisch und hat gesagt, wir müssen was machen. Wenn wir nichts machen, wer dann? Und jetzt ist es so, dass mir das so, ich vergleiche es immer mit einer Apotheke, ich gehe mit einem Rezept rein, der macht die Schublade auf und holt mir das Medikament raus. Dieser Kümmerer, wo es aussieht, werde ich einer vielleicht davon geben, geht auf den Betrieb, Thilo, ich nehme es sicher als Beispiel, besucht dich und dann sehe ich bei dir auf dem Betrieb, es sind finanzielle Probleme, es sind Hofübergabeprobleme, es sind im Stall Probleme, dann mache ich die Schublade auf, kirchliche Vertretung macht so Familie, dann, oder es ist ein finanzielles Problem, dann haben wir einen Finanzberater dabei, oder es ist ein Problem, Hofübergabe, mache ich die Schublade auf und nehme den Hofübernehmer. Weil die kirchlichen Vertretungen machen nur sozial, der Berater für Finanzen macht nur Finanzen und wenn alle drei kommen, ist die Küche voll und keiner macht was. Und so versuchen wir jetzt mit diesen Kümmerern wie eine Art Rezept zu schreiben, das rausnehmen und nachher sagen, also Landwirt Meier Müller, wir haben dir da einen, der dich an der Hand nimmt. Und dann unterstützen wir das. Die erste Beratung ist kostenneutral. Zweitberatung auch noch kostenneutral. Und wenn es dann in die Intensivberatung geht, werden Kosten aufkommen für die Leute. Aber das ist eigentlich ein gut angelegtes Geld. Und da sind wir jetzt wirklich dran, dieser Apothekerkasten zu füllen. Oder Werkzeugkasten, kann man der Landwirtschaft sagen. Und das ist eigentlich, da sind wir recht weit. Also, die kirchlichen Vertreter rufen mir an und sagen, eben, wenn er uns braucht, wir sind da, helft uns. Und das finde ich genial, dass Landwirtschaft und Kirche an einem Strang zieht, jetzt da als Beispiel.
Also würdest du sagen, so als Fazit vielleicht aus dem, was du jetzt so gerade gesagt hast, auf die Frage von Thomas, wir müssen ja eigentlich offen auf die Ministerien zugehen, einfach mit einer Idee. Die Ministerien müssen natürlich auf der anderen Seite auch offen für solche Ideen sein und müssten denen eigentlich mal sagen, eigentlich haben wir doch das gleiche Interesse. Wir wollen doch dasselbe Ziel. Wir wollen, dass es den Tieren gut geht. Wir wollen, dass es der Umwelt gut geht. Wir wollen, dass die Landwirtschaft funktioniert. Und wir wollen, dass die Betriebsleiter damit vernünftig leben können. Dass eben diese sozialen Probleme, diese psychischen Probleme gar nicht erst auftreten. Und das Beste in dem Fall ist halt eine Prävention. Es darf gar nicht erst zu der Kontrolle kommen. Weil wenn die Kontrolle kommt und wir es feststellen, dann geht's den Tieren schon schlecht. Dann sind die Umweltschäden passiert. Genau. Also eigentlich müssten doch auch Ministerien und Landwirte, wir müssten doch eigentlich dasselbe Interesse haben. Also Prävention wäre doch hier eigentlich der richtige Weg. Und wir als Landwirte müssen uns aufmachen und müssen die Behörden und die Ministerien davon überzeugen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist der richtige Weg. Aber da muss ich jetzt auch nochmal eine Kleinigkeit ausholen. Als wir das Ding so eingerichtet gehabt hätten, dann haben wir das auch öffentlich gemacht und diskutiert. Und dann hätten wir einen Berufskollege angerufen und hat gesagt, das Geld, das er da ausgibt, würde er lieber in eine Förderung Ackerbau-Tierhaltung machen, weil der sie packt, soll halt aufhören, ich pachte den Betrieb. Dann war meine Aussage, deine Nummer ist gespeichert, wenn du anrufst, nimmt keiner ab. Also wir haben auch die anderen, die haben wir auch überzeugen müssen. Aber wir haben es geschafft, mit der einstimmigen Meinung oder einstimmige Abstimmung 100% so hinzubringen, dass das Ministerium jetzt eigentlich den Druck gehabt hat, Bauernverbände, Landfrauen, Werkzeug, Landjugend, SVLFG, alle haben gesagt, wir brauchen das. Und ich will jetzt sagen, ja, vielleicht sind wir Vorreiter in dem Projekt, aber das Ministerium muss erkennen, es zählen nicht nur Zahlen, sondern es zählen auch die Personen hinter diesen Zahlen. Und das haben wir geschafft, durch viele Gespräche, dass auch Landwirtschaftsamtchefs sagen, hey, was bringt mir das größte Landwirtschaftsamt mit 100 Mitarbeitern, wenn ich immer weniger Landwirt habe? Wenn wir nur noch einen dicken Hals haben, sage ich jetzt mal so, und dass die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Landwirten eigentlich unter der Gürtellinie ist. Das darf nicht passieren.
Ja, richtig. Aber was du gerade als Beispiel angeführt hast, also ich sag mal, der Betrieb, der sagt, ja, ist mir doch egal, gib das Geld irgendwo rein, dass wir mehr Förderung kriegen, ich pachte den dann einfach und dann ist fertig. Das sind ja nicht die, über die wir heute reden. Das sind die, die keine, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, die keine Empathie haben. Und die würden auch nie hingucken, wenn es dem Nachbarn schlecht geht und würden den auch nicht an die Hand nehmen und sagen, ey, Kollege, was hast du für ein Problem oder wie kann ich dir helfen? Und ja, wir kriegen das gemeinsam hin. Das ist nicht das, was die Initiative nach vorne bringt. Ich glaube, für die Initiative brauchen wir selbstreflektierte Leute.
Aber das sind die Bremser, vor denen wo man immer Angst hattet. Also das Ministerium hat immer Angst gehabt vor solchen Diskussionen, dass wir das Geld nachher, sag ich mal, in die soziale weiche Themen bringen. Das war immer, wenn es ein landwirtschaftlicher Haushalt, aber wir helfen hier landwirtschaftlichen Betrieben. Und das war eigentlich der Grund, warum man nie darüber gesprochen hat. Es ging immer nur um die Betriebswirtschaft. Es ging bei jeder Förderung immer nur, den Betrieb nach vorne zu bringen und nie die Person. Und das haben wir jetzt geschafft, dass wir die Person mit dem Betrieb in den Vordergrund stellen.
Woran denkst du, könnte das liegen, dass wir in dem Thema scheinbar, also zumindest empfinde ich das gerade so, irgendwo ein Nord-Süd-Gefälle haben? Ich habe das Gefühl, also im Norden ist das Thema wohl präsent. Wir haben jetzt gerade eine Veranstaltung gehabt bei uns in Schleswig-Holstein zu dem Thema, die wahnsinnig gut besucht war. Aber ich sag mal, diese Härte mit den Suiziden, wie du die beschrieben hast, das haben wir im Norden weniger, würde ich sagen. Kann man da einen Grund, liegt das daran, dass im Süden mehr Betriebe dafür kleinere sind, eventuell die Doppelbelastung, Vollerwerb, Nebenerwerb oder ja, Nebenerwerbsbetriebe, die dann noch nebenbei arbeiten gehen, ist das vielleicht auch ein Thema oder woran kann das liegen?
Also ich denke jetzt mal, du hast eigentlich schon angesprochen, wenn sind so die familiengeführten Betriebe. Man ist Chef, Lehrling, Knecht, alles in einem und ich glaube, das ist wenigstens das Problem, dass man den Rückzugsort nicht mehr hat. Und ich hatte die letzte Woche Besuch von einem Reporter von der Zeit und der hat das erste Mal das Wort Aussiedlerhöfe gehört. Also so, die Aus, sagt man bei uns, wenn einer draußen ist. Und dann dachte er als erstes, die sind da draußen, das sind Siedler. Und dann habe ich das dann erklärt und sagt, ach so, das ist ein Aussiedlungsbetrieb und nicht die Höfe. Das ist bei uns ja vielmal so, wir haben im Schwarzwald oder im Allgäu Höfe weit weg, wenn so vom Dorf, die sind da draußen und dann wirklich die Doppelbelastung. Der Hof alles alleinig zu wuppen, sage ich immer. Und das war bei mir damals also, wenn ich im Burnout war, mein Vater gestorben, meine Kinder klein. Ich hatte einfach niemanden, mit dem ich reden kann. Du hast jetzt ein paar Mitarbeiter, wo es geht und bei dir ja auch. Und wenn du wirklich alles mit dir selber abmachen musst und deine Frau dir ja helfen tät, aber sie dir ja nicht mehr wie helfen kann. Und ich sehe es jetzt mit meinen zwei Söhnen, wenn eine Investition oder wenn eine Arbeit ansteht oder egal was, dann spricht man das mit denen doch. Und ich glaube, nochmal so Problem jetzt bei mir durch drei zu teilen, ist viel mal schöner, wie wenn du das Problem alleinig mit dir rumtragst und dann wird es halt schwer.
Da würde ja dann vielleicht auch ein Stück weit helfen, wenn man, ist jetzt nur so eine ganz spontane Idee aus dem, was du gerade so gesagt hast, wenn man es auch schafft, vielleicht in der Ausbildung so die Gedanken bei den Einzelnen mehr zu öffnen, vielleicht für Kooperation. Einfach, dass nicht jeder selber der Knecht und selber der Treckerfahrer und selber der Melker und alles ist, sondern dass man einfach feststellt, Mensch, das hier kann ich besonders gut, das mache ich noch selber, aber das andere mache ich mit dem Nachbarn zusammen und am Ende habe ich da vielleicht auch ganz tolle wirtschaftliche Effekte davon und nebenbei natürlich auch noch dieses ja, gesundheitliche positive Feedback. Also ich sag mal, auch der Strukturwandel kann ja auch für solche Betriebe, wenn man es richtig angeht, vielleicht eine Chance sein.
Also das wird eine Lösung geben, aber da müssen wir einfach sagen, jetzt mal, es muss auch diskutiert werden draus und es muss aber schon in der Schule gesagt werden, wenn ich halt eine GbR mache, muss ich Kooperationspartner suchen, ich kann sie suchen und dann muss es auch so sein, wenn man mal einer findet, ist wie eine Beziehung oder eine Ehe auch. Es geht nicht immer geradeaus, aber es ist wirklich eine Lösung, da gebe ich dir recht, das habe ich jetzt noch gar nicht so im Kopf gehabt, dass man da einfach mal drüber nachdenken muss, wie kann ich mich als Arbeitskraft, Stefan Leichenauer, auch mal halbieren. Dann macht es halt jetzt bei uns mit meinen zwei Söhnen ist wirklich so, wenn einer weg ist, sind die anderen zwei noch da, was machen. Und ich denke jetzt mal, das ist doch ein Ansatzpunkt, wo wir, ja, so weit waren noch gar nicht. Muss ich ehrlich sagen, danke für den Gedankengang.
Also, wir brauchen Gespräche mit den Politikern. Am besten, du sagtest, alle an einen Tisch. Das ist natürlich dann schon eine Herausforderung, wenn man sagt, Ministerien, bei uns wären es dann Landwirtschaft, Umwelt, die Kreisämter, wenn du noch sagst, Kirche mit rein, die landwirtschaftlichen Verbände, das ist natürlich schon echt eine große Runde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei dem Thema tatsächlich alle relativ gut in eine Richtung ziehen. Also da gibt's andere Regelungen oder Punkte in der Landwirtschaft, glaube ich, wo da wesentlich kontroverser diskutiert werden könnte als in dem Thema. Und Öffentlichkeitsarbeit, hast du ja auch gesagt, ist ein Thema, um das Verständnis in der Gesellschaft für Landwirtschaft im Allgemeinen zu stärken. Aber denkst du auch, dass wir dieses Thema mehr in die Gesellschaft reinbringen sollen? Oder meinst du, der Verbraucher versteht es gar nicht?
Nee, das müssen wir mehr in die Gesellschaft reinbringen, weil ich sage immer so spaßig, das habe ich, glaube ich, mal schon gesagt, wenn jeder einen farbigen Punkt auf der Stirn hätte, dem es schon mal schlecht ging, wir würden uns wundern, dass wir sitzen jetzt hier in Hannover, wie farbige Punkte hier durch die Halle laufen würden. Wir müssen da wirklich in die Offenheit, und ich habe es jetzt mir, ich will jetzt nicht sagen, als Lebensaufgabe gemacht, aber ich habe jetzt da ein wenig mehr Luft durch meine Söhne. Ich habe das auch mit dem Ministerium jetzt abgeklärt. Also ich werde mich jetzt da auch versuchen. Ich habe auch schon viele Anfragen, auch aus eurem Gebiet. Ich werde nächstes Jahr zu euch hochfahren, nach Kiel, und da einen Vortrag halten. Es wird meine Aufgabe sein, die nächsten Jahre andere Bundesländer zu besuchen. Ich bin jetzt auch in die Schweiz eingeladen, auch in der Schweiz ist das ein Thema. Und wirklich mit meiner Geschichte, sage ich jetzt mal so, aber mit dem, was wir erreicht haben, im Wir, gemeinsam Verantwortung übernehmen, war die erste Einladung, war das Ding vom Ministerium, gemeinsam Verantwortung übernehmen, werde ich jetzt auf Tour gehen, und da biete ich auch alle, die da Interesse haben, sie können sich bei mir melden, dann komme ich da dazu und halte einen Vortrag, ich habe keine Folie dabei, ich rede und höre zu, und ich glaube, das ist der Punkt, wir müssen einfach jemanden haben, sag, schleppert man Anlasser, dass er läuft. Fahrer muss man dann selber und Fahrer finden. Ich sehe mich jetzt da, wenn man sich die Landwirtschaft vergleicht, als Anlasser, als der denn die Idee gibt, zum anderen dazu bringen, auf die Ministerien, auf die Ämter, auf die Bauernverbände zuzugehen und sagen, hey, wir sollten mal an einen Tisch. Wir diskutieren nicht über Ackerbau und Viehzucht, wir diskutieren über unsere Landwirte. Und ich werde sicher sein, wenn wir uns in 2 Jahren wieder treffen, hier auf der AGTechnica hoffentlich, dass es da andere Länder gibt, wo uns nachgezogen sind. Und auch unser Ministerium sagt, die haben ja dieses Jahr die AK-Ministerkonferenz in Baden-Württemberg. Es war immer wieder mal Gespräch, hey, was macht ihr da in Baden-Württemberg?
Die Frage von Thomas eben und auch das, was du jetzt so darauf geantwortet hast, einem geht ja immer so viel durch den Kopf dabei. Also, und wenn ich mal so ein bisschen drüber nachdenke, ich glaube, es ist doch tatsächlich auch ein gesellschaftliches Problem. Also man sieht das ja so oft bei den Kindern, wie oft wird gesagt, die haben ADHS. Das haben wir ja, als ich klein war, ich bin nur der Älteste hier in der Runde, da gab es das Thema gar nicht. Ne? Da hieß es mal, ja, der muss vielleicht mal autogenes Training machen und so ein bisschen Konzentration lernen oder so. Aber heute wird ja bald jeder Zweite irgendwie auf ADHS getestet oder hat irgendwie so den Verdacht oder irgendwas. Oder auch diese Vereinsamung in der Gesellschaft, wie viele Single-Haushalte gibt es? Also wir sehen es ja so im Wohnungsbau, dass so die Nachfrage nach so 70 Quadratmeter Wohnungen, die steigt immens, weil so viele Menschen auf einmal alleine leben in einer immer, ich sag mal, ja, anonymer werdenden Gesellschaft. Also auch so dieses Thema Vereinsamung, das sind, glaube ich, alles auch gesellschaftliche Probleme und auch Arbeitsbelastung, psychische Belastung, auch über Internet, über soziale Medien. Das gibt's ja in der ganzen Gesellschaft. Das prägt sich in der Landwirtschaft vielleicht besonders aus. Aber ich glaube, da können wir, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, da können wir als Landwirte vielleicht sogar mit dem, was du gerade tust, ja fast eine Vorreiterrolle übernehmen und da in der Gesellschaft vielleicht auch mal vorangehen und sagen, hey, wir sind da auf dem Weg, kommt mit. Und dann müssen wir eigentlich an alle Ministerien ran.
Ich sage jetzt mal, wenn jede Krankenversicherung den Stammtischbesuch auf Rezept rausgeben würde, dass man einmal im Monat gemeinsam an den Stammtisch sitzt, was trinket, alkoholisch, nicht alkoholisch, und einfach Spaß habet, viel weniger Krankschreibungen hättet, viel weniger Medikamente brauchet. Weil ich sag's immer, schwätzet miteinander, mit den Viechern tun wir's auch. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir müssen einfach wieder offener sein. Ich sag's immer der Landwirtschaft. Es erntet alle 100 Doppelzentner. Außer ich. Ich ernte leider nur 80. Und da müssen wir einfach wieder offener werden. Und wirklich dieses Stammtischgeschwätz, wo ja immer wenn so verpönt ist, ich glaube, das tut uns alle mal gut, an den Tisch zu sitzen, einen Blödsinn zu schwätzen und einfach mal wieder Mensch sein und nicht Maschine.
Aber auch Blödsinn schwätzen, ohne den anderen dafür zu verurteilen. Das ist ja ein ganz großes Problem, das wir in der Gesellschaft haben, dass ja keiner mehr sich traut, irgendwas zu sagen, weil er sofort einen Stempel auf die Stirn geballert kriegt für das, was er da gesagt hat. Also mehr Offenheit, mehr Stammtisch, mehr Reden. Das ist, kann man so als Fazit wohl nehmen.
Wenn du das sagst, also ich weiß, wir hatten früher ein Gasthaus neben unserem Haus. Mein Opa und alle sitzen da immer. Die haben an dem Stammtisch wirklich diskutiert, auch gestritten. Aber wenn bei uns nachts eine Kuh gehalten hat, war das ganze Dorf da geholfen. Und die haben sich Wörter an den Kopf geworfen, die haben morgen wieder miteinander Bier getrunken. Das ist das, was du gesagt hast. Ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Wenn einer sagt, vielleicht bist du ein Säckel, ja, send ihm doch nicht böse, mein Gott. Das ist halt so. Und das ist ja dieses Ding. Und man muss einfach, wie du sagst, wir miteinander schwätzen zusammen und auch wir Landwirte, Menschenskinder, wir sind 1% der Gesellschaft und dann streiten wir untereinander, dass 99% der Freude haben.
Stefan, ich glaube, wir könnten hier in dieser tollen Atmosphäre bei Güttler mit dir noch stundenlang schwätzen.
Genau.
Vielleicht auch mal ein bisschen dummes Zeug und nicht nur über so ernste, wichtige Themen. Vielen lieben Dank, dass du uns das Thema nochmal so nahe gebracht hast. Ich glaube, dich brauchen wir nicht nach einem Plan B fragen, weil du hast einfach einen Plan und der deckt A, B, C, D, E und so weiter alles ab. Also super, vielen lieben Dank und ich freue mich auf Folge 3 in 2 Jahren auf der nächsten Agritechniker hier mit dir.
Vielen Dank für euer Kommen und auch vielen Dank, euch als Freunde zu haben, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch so, du hast mich schon besucht. Ich besuche dich nächstes Jahr, wenn wir in Kiel sind. Aber ich glaube, das ist der Punkt, oder? Plan A, B, C ist wieder sowas. In welche Stufe passe ich? Auch mal leben und sich treiben lassen ist genauso wichtig wie A, B, C und B-Plan zu haben. Und ich weiß nicht, ob ich einen Plan habe, aber ich habe eine Vision und die heißt, ich will gesund alt werden.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen, vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier sein durften, dass wir über dieses wichtige, ernste, aber auch irgendwie faszinierende, tolle Thema sprechen konnten mit dir. Ich glaube, für viele konnte das jetzt auch eine Inspiration sein, wie man es in seiner Region, in seinem Land eventuell weiter vorantreiben kann. Also zumindest sehe ich das für mich jetzt so. Vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.